Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, Gude. Herzlich willkommen zurück bei Doppelacht. Es ist Zentrale, es ist Sonntagnachmittag und wir haben ein vollgepacktes Programm. Es geht von Afrika über Hamburg zu Tennisbällen, einmal quer durch die Bundesliga bis hin zum Derby-Supersonntag in den internationalen Ligen. Bei mir, wie immer, the one and only, heute der Schicke, LS.
Der Schicke, ja, der Schicke. Heute mal ein Hemd und Jeans statt in Jogger und Pullover.
Ah, wie kommt man zu der Ehre?
Ja, das kann man machen auf den Sonntag.
Kann man machen auf den Sonntag. Ich hab gehört, es gibt private Termine, aber da wollen wir nicht drauf eingehen. Hier geht's um Fußball.
Genau. Wollen wir gleich rein, also wir müssen, du hast es ja eben schon angesprochen, wir müssen über die zweite Liga sprechen. Erstmal Glückwunsch Pauli, 3-2 gewonnen gegen Fürth im Topspiel, nachdem sie unter der Woche gegen Düsseldorf das Elfmeter-Trauma hatten in Person von Harte. Hat er das eigentlich auch auf Alm gelernt?
Das weiß ich nicht. Ja. Also wenn er gut spielt, hat er alles auf der Alm gelernt.
Ja, aber das Highlight der zweiten Liga, das ist glaube ich eher das Spiel gestern gewesen.
Ich dachte jetzt die Tennisbälle, aber...
Ja, das meine ich.
Also von der Ansetzung natürlich auch ein absolutes Highlight. Es wurde ja zum Traditionsduell hochsterilisiert. Meinetwegen, ob da jetzt so viel Historie zwischen Hertha und HSV ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da gibt's andere Experten für. Mir sind die Tennisbälle in Erinnerung geblieben und das Ärgernis des HSV-Siegs.
Ja, aber die Tennisbälle haben das Spiel gut getan.
Ja, da war mal 30 Minuten Pause.
Nee, der hat... Und das Spiel danach war auch spannender, interessanter und besser als davor.
Ja, okay, da hast du recht. Da hast du recht. Das Tor fällt ja auch direkt nach dem Tennisballeinsatz.
Ja.
Von Muheim da. Ja, wie finden wir das mit den Tennisbällen?
Protest gut. Kann man machen. Aber es war schon ein bisschen lange. Ich hab's ja auch geguckt und dann hängst du da so, boah Leute, alles gut, ne? Protest, schön und gut und toll. Aber ey, ich will jetzt so langsam mal wieder Fußball gucken. War ein bisschen nervig.
Halbe Stunde ist dann irgendwann doch ein bisschen zu viel, oder?
Ja.
Also, ja, es ist irgendwo konsequent, aber das ist schon hart. Also, wenn du da eine halbe Stunde...
Und das Spiel wäre ja auch kurz davor, vor dem Abbruch, weil die sind ja wieder raus, haben sich ein bisschen warm gemacht. So, und wenn dann da noch Tennisbälle geflogen, hat der Schiri gesagt, so, aus, vorbei.
Ja, das habe ich auch gelesen im Ticker, bei Kicker, dass das so der letzte Appell, die letzte Chance war und hätte das nicht geklappt, dann wäre das Spiel abgebrochen worden.
Ja. Wegen Tennisbällen.
Ja, weiß ich nicht. Aber dass du wirklich so weit gehen musst, weil in Anführungsstrichen, dass da 10 Minuten die Tennisbälle fliegen. Okay, genug.
Ja, ich glaube, es gibt aber auch eine Regel, wenn ein Spiel eine gewisse Zeit unterbrochen ist, dann muss der Schiedsrichter das abbrechen. Irgendwie sowas gibt's da. Oder dass du, wenn du zweimal in die Kabine gehen musst, dann musst du es abbrechen. Irgendwie sowas, bin ich der Meinung, gibt's da.
Ja, das gibt's auch. Also das mit irgendwie zweimal Kabine kommt mir nicht unbekannt vor. Bin jetzt eher bei dem Punkt, dass erst ja Toni Leistner reingeht in die Kurve und sagt so, Leute, haben wir verstanden?
Er ist nicht reingegangen.
Er stand doch davor.
Nein.
Und dann kam Pal Dardai.
Nein.
Habe ich das also verwechselt?
Pal Dardai
ist in die Kurve gegangen, das habe ich gesehen.
Leistner ist nicht in die Kurve, der hat sich mal umgedreht und hat so gemacht. Also, das kann jetzt keiner sehen, aber mit dem Arm so nach unten bewegt, aber...
Dann habe ich es übertrieben, er hat auf die Kurve versucht einzuwirken.
Ja, ja.
Zählt das? Okay.
Ja, aber soweit ich weiß, ist er bei den Ultras nicht so ganz beliebt.
Weil nein, überhaupt nicht.
Nee, also das, ob er es macht oder nicht, das oder ein China fällt einen Sack Reis um. So eine genau gleiche Wirkung.
Also wahrscheinlich hätte er noch ein Ultra gejubelt, ja, wenn einer mit dem Tennisball ihn getroffen hätte.
Ja.
Das muss man ja so hart sagen, ne? Ja. Als alter Unioner. Ja.
Nichtsdestotrotz hat der HSV gewonnen.
Ja, und das ist wirklich ein Ärgernis. Ich hatte wirklich Hoffnung, weil ich dachte, das ist so dieses Make-it-or-break-it-Spiel. Hertha gewinnt das und dann wird's eng für den HSV, weil so sind's 6 Punkte, meine ich, auf Pauli.
5
sogar nur. Oh. Ja, stimmt, hätten sie verloren, wären 7 gewesen.
Ja.
Boah, Ärgernis. Und jetzt für alle HSV-Fans.
Und Pauli hätte dann auch auf Kiel, das wäre ja der zweite, dann auch, ja, 6 Punkte Rückstand, ja.
Ja, aber Tim Walter ist ja immer noch Trainer. Darum geht es ja den HSV-Fans, glaube ich.
Ja.
Ja. Aber lass uns weitergehen.
Ja, genug über den HSV gesprochen. Ich möchte über den Afrika-Cup sprechen, weil, Hintergrund, das Spiel ist früher angefangen. HSV gegen Dings, als das Spiel Kap Verde gegen Südafrika.
Ja,
und du bist jetzt Bafana Boys.
Ja, wollte ich gerade sagen, du bist jetzt der Südafrika-Ultra.
Ja. Und durch die Unterbrechung und durch die Verlängerung konnte ich das Spiel ja noch sehen. Und es ist ein Elfmeterschießen gegangen. Und der Torwart von Südafrika hat, lass mich, in der 3 von 4 Elfmetern, ich glaube 3 von 4 Elfmetern gehalten.
Katze.
Ja.
Eine richtige Katze.
Also die waren jetzt noch nicht überragend geschossen, aber ja. Aber dann in Elfmeterschießen sind die weitergekommen. Dann sind die Bafana Boys im Halbfinale.
Gegen wen spielen sie?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt nicht mehr. Gegen Nigeria müssen sie spielen.
Gegen die Favoriten.
Ja. Ja, und auch witzig, Elfenbeinküste schon eigentlich kurz ausgeschieden, Trainer rausgeschmissen, sind jetzt auch im Halbfinale.
Du bist ja so ein bisschen geahnt, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir vor 2 Wochen davon gesprochen haben, dass da Chaos bei der Elfenbeinküste ist und jetzt sind die im Halbfinale. Am Ende gewinnen die das Ding zu Hause noch.
2-1 nach Verlängerung.
Ja, mein Tipp jetzt hier, Elfenbeinküste gewinnt den Afrika-Cup.
Ja.
Das ist eine typische Story.
Und das Witzige ist, Kap Verde, da habe ich noch eine witzige Story zu, weil, also, die sind ja, das ist ja nicht so groß, das Land.
Nee, das ist nicht so groß.
Nee, die haben halt geschaut, welche Spieler, so ganz in Europa und so, haben irgendwie Verwandtschaft in der Kap Verde und haben die dann immer angeschrieben. Ein Spieler hier, weiß nicht wer, haben sie über LinkedIn angeschrieben.
Das ist konsequent.
Auf Portugiesisch?
Ja.
So, der konnte dann aber kein Portugiesisch. Portugiesisch. Dann haben sie das auf Englisch versucht und hat es geklappt. Ich glaube, das war sogar BB.
Der
hat mal bei Manchester gespielt.
Ja, spielt er noch, ja?
Und der spielt noch, ich weiß aber nicht wo. Kann ich dir gleich sagen, weil der
gespielt.
Ich habe das hier vor mir. BB da, wird eingewechselt in der 73. Hat seinen Elfmeter auch natürlich auch verschossen. Rayo Vallecano.
Was, wie alt ist der? 2,33?
33.
Ja.
Ja, genau, und Nation Portugal der Kap Verde. Ist in Lissabon geboren.
Ja, das ist eigentlich so eine Story, der könnte man gefühlt, also aus BB und der Karriere und warum der mal zu Menu gewechselt ist, kannst du eine eigene Podcast-Folge draus machen. Fun Fact: bekanntester Spieler von den Kap Verden, Nani. Der ist auf Kap Verde geboren.
Aber darf er nicht mehr für die Kap Verde spielen.
Nee, der hat leider irgendwie 150 Länderspiele für Portugal. Mhm. Und Europameister 2016.
Ja. Na gut, gibt's sonst noch etwas, worüber ich sprechen wollte? Nee, ich glaube nicht. Ich muss mal kurz schauen. Nö. Meinen wir können dann gleich reinstarten in die Bundesliga.
Bist du dir da sicher? Jetzt hast du noch Zeit für deine Gossip-Themen. Nein. Ansonsten würde ich mit Heidenheim gegen den BVB anfangen und dem 0:0.
Ich hab's leider nicht gucken können, weil ich auf dem Geburtstag gewesen bin und Bier getrunken habe.
Ja,
ich glaube, ich auch nichts verpasst.
Wollte ich gerade sagen, anhand des Ergebnisses und Spielverlaufs vielleicht die richtige Entscheidung.
Wir haben zwischendurch mal reingeschaut, so Halbzeit, 70-30% Ballbesitz. Aber Torschüsse war, glaube ich, 8-4 für Heidenheim.
Das kommt hin. Heidenheim hat ein gutes Spiel gemacht. Ich würde einmal kurz reingehen. Dortmund spielt ohne Jadon Sancho, muskuläre Probleme. Der Junge ist kaputt nach 3 Pflichtspielen.
Ja, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel.
Ansonsten fehlt bei Dortmund noch Julian Brandt, Gregor Kobel und Marco Reus. Heidenheim mit Doppelspitze. Die haben erstmal in der Aufstellung ausgestrahlt, dass sie das Spiel gewinnen wollen. Pieringer startet.
Ja, Dortmund ja auch mit Doppelspitze. Mukoko Füllkrug.
Komme ich doch noch zu.
Ah, okay.
Daher ändert sich bei Heidenheim die Statik von dem 4-1-4-1 eher Richtung ein 4-1-3-2. Und genau, Dortmund wieder mit der Doppelspitze Mukoko und Malen. Und das Spiel geht so los, wie du den Ballbesitz beschreibst. Dortmund dominant, spielbestimmt, aber Heidenheim steht gut, stört früh und lässt nicht viel zu. Heidenheim setzt wie immer das fort, was wir schon die ganze Saison sagen. Die haben einen klaren Plan und halten sich sehr strikt an die Aufgaben vom Trainerteam.
Ja, das hat man da im Spiel gesehen.
Reicht ja auch. Also für Heidenheim ist ja alles, was keine Niederlage ist, gegen den BVB ein großer Erfolg.
Ja, und das Hinspiel war ja auch schon unentschieden.
Das ist 2-2 ausgegangen in Dortmund, ja.
Heidenheim ist die einzige Mannschaft, gegen die Dortmund noch nicht gewinnen konnte in der Bundesliga.
Spannend. Ja. Hatten ja auch zweimal die Chance, aber es war nicht geschafft. Und Heidenheim geht ja auch am Anfang fast in Führung. Also Fehlpass Salih Özcan und Kleindienst, den kann man mal machen. Nach einer Viertelstunde. Dafür dann unser angesprochenes Sturmduo, Mukoko Malen. Leider mit einem knappen Abseitstor.
Füllkrug, Mukoko. Das Sturmduo.
Ja, stimmt. Ja, gut, Malen hat auf dem rechten Flügel gespielt.
Ja, so. Da haben wir uns schon gefreut. Wir haben gerade geguckt, da steht es 1-0, 5 Minuten später geguckt. Scheiße, abseits.
Das ist der Dreck mit diesem VAR.
Ja, echt, der ist
eine. Und gerade wenn du es im Ticker siehst, dann denkst du immer, Tor, guckst nicht hin. Und dann irgendwann, wieso steht es denn jetzt wieder 0-0? Oder warum ist das Ergebnis ganz anders, als ich dachte?
Ja.
Ja, das hast du immer dabei. Ansonsten ist das auch so ein bisschen das Spiel. Also es passiert nicht so viel. Dortmund ist optisch überlegen. Heidenheim steht gut. Und hat in der zweiten Halbzeit auch so ein leichtes Chancenplus. Muss man sagen, was die klaren Abschlüsse angeht. Nicht was das optische auf dem Spielfeld angeht. Es ist aber das gewohnt schwere Bild. Und ich würde es auch inhaltlich kurz machen. Nach 3 Siegen am Stück gewinnt der BVB mal wieder nicht.
Ja, normalerweise sagst du ja natürlich, vor dem Spiel Heidenheim musst du gewinnen. Aber sind wir ehrlich, mit der aktuellen Verfassung ist es auch okay. Bis jetzt 3 Punkte weg vom Platz 3. Stuttgart gewinnt auch nicht alle Spiele. Vollkommen in Ordnung.
Ist alles gut. Und Heidenheim hat sich als sehr unangenehm zu spielender Gegner erwiesen bis jetzt in dieser Saison. Fun Fact dazu, Heidenheim ist seit 7 Bundesligaspielen ungeschlagen.
I know.
Ja. Also das kommt nicht von ungefähr, dass das Spiel 0-0 ausgeht.
Nee, und die letzten 4 Spiele von Heidenheim waren unentschieden.
War fast ein bisschen mehr drin. Ich erinnere an Wolfsburg. Das hätte Heidenheim eigentlich gewinnen müssen. Man könnte jetzt meinen, Heidenheim stagniert. Wir sind aber immer noch in dem Anspruchsdenken, ist es, glaube ich, ein Riesenerfolg.
Heidenheim ist es vollkommen in Ordnung.
Ja, also es ist ein Riesenerfolg, wenn Heidenheim die Klasse hält.
Mhm.
So. Ja. Ich möchte ja gar nicht sagen, dass Heidenheim in der 91. Minute noch eine Riesenchance durch Sessa und Schimmer hat. Wenn die den reinmachen, gewinnen die das Spiel 1-0.
Und Sessa, Ex-Brosse.
Ach krass, das wusste ich gar nicht. Uiuiuiui. Hätte der jubeln dürfen.
Der hat in so jugendunmäßig so gespielt und ist dann zu Kiel gegangen.
Ah, okay.
Bin ich der Meinung.
Das kann ich ja auch nicht so sagen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass bester Dortmunder für mich wieder Matzen. Der hat wieder ein sehr, sehr gutes, blitzsauberes Spiel gemacht.
Wer war für dich der Schlechteste?
Der Schlechteste, Borussia?
Ja.
Boah, schwierig. Also, ich habe da ja so bei Borussia meine Kandidaten, deswegen Schlotterbeck schwamm für mich 2-3 Mal. Niklas Süle finde ich grundsätzlich nicht nur in der Spielgeschwindigkeit zu langsam, sondern auch im Kopf. Und Sally Özcan hatte auch schon bessere Spiele. Aber ich habe das Gefühl, du hast jemanden speziellen rausgesucht.
Nee, also ich habe keine Ahnung, ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Aber ich habe halt, was war mit Süle? Solide, okay?
Ja.
Hat halt keine Bäume ausgerissen, ne?
Nee, das wirklich nicht. Aber was
wir gestern herausgefunden haben, dass Süle der aktuelle Topverdiener ist bei Dortmund.
Ach ja?
Ja, es gibt so eine Seite, Salary schießt mich tot. Und da war laut dieser Seite ist Süle Topverdiener.
Boah, das würde ich im Sommer umstrukturieren an BVB-Stelle. Ja, aber es kann auch gut sein, weil der einen guten Vertrag irgendwie um die 10, 12 Millionen brutto hat, ne?
Ja, der hat, glaube ich, 10,9 war da.
Ja.
Was angegeben.
Ja. Kann man auch über FPREF einsehen, das ist eine direkte Verlinkung zu der Seite. Kannst du das Weekly Salary sehen? Teilweise geschätzt. Ganz ehrlich, also für mich war es das schon zu dem Spiel.
Ja. Kurze Anmerkung der Redaktion. Sessa hat nie bei Dortmund gespielt und nie bei Kiel. Ich verwechsel den mit so einem
Yannick Serra, der auch mal bei Bielefeld war.
Ja, genau.
Ja.
Da hat er alles gelernt, auf allem.
Ja, alles. Alles. Wirklich, von der Alm kommen die Besten. Wer leider nicht von der Alm kommt, ist Thomas Tuchel.
Nee.
Der kommt nicht von der Alm. Der ist aber auch krank. Der hat unter der Woche 2 Trainingseinheiten nicht mitgemacht.
Ey.
Ja, der ist erkältet, aber sitzt jetzt wieder an der Seitenlinie und kämpft sich durch.
Kurze Anmerkung. Serra spielt gerade bei Aarhus GF. Krass.
Der ist irgendwann gewechselt, ja. Aber an die Serra kann ich mich auch noch dran erinnern.
Okay. Ja gut, das nächste Spiel wäre?
Bayern gegen Gladbach. Ich habe schon Thomas Tuchels Krankheit angekündigt und würde jetzt weitergehen mit der Aufstellung, weil da fehlt Kingsley Coman. Natürlich ist der verletzt. Also wenn Kingsley Coman nicht spielt, ist er verletzt, wie immer. Und bei Bayern ist sowieso der halbe Kader verletzt. Rafa Guerreiro sitzt auf der Bank. Dafür spielt Thomas Müller, der ewige Thomas. Und Masraoui ist zurück vom Afrika Cup, weil Marokko ist rausgeflogen.
Gegen?
Das weiß ich nicht, da bist du der Afrika Cup Experte.
Gegen Kap Verde, glaube ich.
Kann sein. Es ist aber so, dass Masraoui jetzt irgendwie 4 Wochen nicht da war. Der war ja eh mit einem Muskelbündelriss, meine ich, verletzt. Der hat irgendwie 45 Minuten Afrika Cup gespielt und ist jetzt wieder da.
Die Reise hat sich gelohnt.
Weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, gegen Südafrika, gegen die Bofana Boys.
So, nämlich. Ja.
Ja. Wie kann ich das vergessen?
Ich bin
Wer hat getroffen? Warte mal. Makpoma und Mukwena. Ja, na klar, kenne ich.
Ja, muss ich zugeben, da bin ich auch raus. Wo ich nicht raus bin, Sascha Bowie und Brian Zaragoza, die beiden Bayern-Neuzugänge, sitzen auf der Bank. Und bei Gladbach startet Robin Hack nicht. Das ist ja eine News schon. Weil der hat ja auch alles in Bielefeld gelernt.
Ja, ja, klar.
Ja, deswegen muss man sagen. Rocco Reitz und Nguma dafür in der Startaufstellung. Bringt am Anfang aber nicht viel, weil die Bayern wollen, die Bayern können. Leroy Sané macht nicht. Die erste Viertelstunde laufen die Bayern im Minutentakt auf das Tor an. Leroy Sané lässt 200%ige Chancen liegen und wartet auch schon ein bisschen länger auf sein nächstes Tor.
Wie lange wartet er schon?
Seit Dezember. Ich habe eine schöne Statistik. Aus seinen ersten 30 Torschüssen in der Saison hat er 8 Tore gemacht. Aus seinen letzten 31 bis zu diesem Spiel 0. Genau. Also das ist natürlich wieder ein gefundenes Fressen für alle Leroy Sané-Kritiker. Wobei er ja auch wirklich nicht schlecht spielt und relativ engagiert ist. Da passiert erstmal nichts.
Dann passiert in der 35 Minute. Wer hat den Fehler? Oh, ich hab's nicht
mehr. Neuer.
Neuer.
Einmal quer, flach durch
die Mitte?
Durch die halbe eigene Hälfte.
Und da war Elvedi da.
Da war Elvedi da.
Ein Doppelpass mit Jordan, glaube ich.
Mit Jordan Zibacau.
Genau.
Und dann macht er das Tor im Stile eines Torjägers.
Ganz entspannt unten rechts reingeschoben.
Ja, also ich sag mal so, wenn du das Tor siehst, ohne den Namen Elvedi zu hören, denkst du, der Mann ist Torjäger vom Beruf und nicht Innenverteidiger. Ja. Und damit steht nämlich das ganze Spiel auf dem Kopf. Und hier haben wir auch direkt extra aufgeschrieben, starkes Tor von Elvedi.
Ja, das war so.
Und ich sag dir ehrlich, da hatte ich schon wieder Angst.
Ja, ist ja Gladbach, ne?
Genau, ist Gladbach. Und es ist schon ein bisschen länger her, dass Bayern beide Saisonspiele gegen Gladbach gewonnen hat. Und das ging ja auch oft mal schief in den letzten Jahren und immer zur falschen Zeit schief. Deswegen war ich dann ein bisschen beruhigt, als mein neuer Lieblingsspieler, Alexander Pavlovic, mit dem Halbzeitpfiff das 1-1 macht.
Macht er gut.
Ja, Defensiv-Arounder ist der übrigens.
Macht er gut als Innenverteidiger im zentralen Mittelfeld.
Ja, der ist einfach ein guter Mann.
Ja, man kann es überall aufstellen.
Sag ich ja auch immer.
Ja.
Ja, zur Not auch auf der 10, wenn er so weiterspielt.
Ja.
Aber ohne Spaß, Alexander Pavlovic ist eine Bereicherung. Finde ich dann doof, dass Thomas Tuchel sich nach dem Spiel hinsetzt und sagt, Pavlovic ist super, aber der ist nicht die Holding Six, die ich suche. Ah, warum? Also der will auch, ganz ehrlich, in deutscher Jugendsprache sagt man Fitner machen. Also Thomas Tuchel...
Moment.
Fitner.
Das ist, ja, da bin ich raus.
Stress, Streit suchen.
Ah, okay.
Ist arabisch, glaube ich. Also das verstehe ich denn nicht von Thomas Tuchel. Der will das dann auch. Anstatt einfach mal es gut sein zu lassen.
Ja, aber dann da... Das hat er ja auch noch gesagt. Also warum? Weil Pavlovic ja auch eher der spielerische Sechser ist. Eine Holding Six ist sowas wie Gattuso.
Ja. Der ist eine Ein-Mann-Holding-Doppel-Six.
Ja.
Ja, hat er ja auch recht. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie sein muss. Aber mal wieder, Joshua Kimmich, nicht gespielt, hat nicht gefehlt.
Nee, ist wirklich so, ne?
Ich habe generell die Saison noch nicht gemerkt, wenn Kimmich gefehlt hat. So. Und das hat auch irgendwie, also grundsätzlich mit den Fähigkeiten des Fußballers Joshua Kimmich hat das für mich nichts zu tun. Einfach nur mit der...
Das ist
mit
kein Fit zu dem System von Tuchel.
Nee, irgendwie nicht. Also ich möchte Joshua Kimmich so überragend in der Fußball finden, auch null die Qualität absprechen. Aber das mit, also so wie Thomas Tuchel Bayern Fußball spielen lässt und Kimmich... passt es irgendwie nicht und irgendwie merkst du halt auch nicht, wenn er fehlt.
Ja.
Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Kommen wir vielleicht im späteren Verlauf der Saison nochmal zu. Ich habe nämlich eher einen anderen Spieler heute, über den ich noch kurz sprechen wollen würde.
Sascha Brühl? Weil er sein Debüt macht?
Nee, Alfonso Davis. Aber lass uns dazu kommen, dass Sascha Brühl sein Debüt gibt. 62. Minute wird er eingewechselt. Ja, war dabei.
Solide.
War solide. Fand ich spannend, dass er schon beim Stand von 1-1 kommt. Also nicht ein typischer Tuchel-Move, zu sagen, okay, ich habe jetzt den Mut, in Anführungsstrichen, komplett neuen Spieler, der erst seit ein paar Tagen mit der Mannschaft trainiert, in einem besonderen Spielstand reinzuschmeißen. Aber ist ja auf dem Feld und kurz danach macht Harry Kane das 2-1. Und jetzt frage ich dich, ist das ein Torwartfehler?
Von Niklas? Die rennen sich das ja so ein bisschen über Haufen.
Ja, genau.
Also, ja, schon irgendwo, ne?
Also wenn er da so rausgeht, muss er ihn eigentlich haben. Thomas Müller macht das natürlich auch clever, indem er sich da irgendwie ins Gerangel stellt und einen Gladbacher so halb in den Torwart reinschiebt, aber natürlich komplett unschuldig ist, wie immer. Ne? Und Harry Kane macht dann eben sein 24. Saisontor. Weiß ich auch nicht, ob das ein Torwartfehler ist. Sieht halt einfach unglücklich aus, aber klar zurechnen.
Sehr, sehr unglücklich, ne?
Ja. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, nein, trotzdem.
Ja. Manuel Neuer wird es nicht passieren.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch...
Bei Manuel Neuer gibt es ja nämlich Elfmeter für die gegnerische Mannschaft.
Ja, wahrscheinlich, ja. Oder in der Aktion hat Manuel Neuer so schnell den Reklamierarm oben, dass er den Ball gar nicht mehr fangen kann.
Ja.
Weil er mit der Situation in der Entstehung schon unzufrieden ist.
Ja. Dann passiert noch ein sehr schönes Kopfballtor.
Ja, Matthijs de Ligt.
Da ist er.
Ja, eine Vorlage von Leroy Sané. Ich muss sagen, Sané hat um diese Vorlage gekämpft und de Ligt blitzsauberes Spiel. Absolut super Spiel gemacht und krönt sich mit dem Tor. Habe ich mich gefreut.
Ja.
Muss ich sagen.
Für ihn auch gut, dass er ein bisschen mit mehr Routine, glaube ich, rein nur kommt. So, jetzt darf er sich bloß nicht verletzen. Weil A, Bayern hat keine Endverteidiger mehr.
Ja.
Und B, wäre auch blöd für ihn.
Wäre extrem doof für ihn, ja. Und du siehst das ja auch, der braucht zwei, drei Spiele und dann ist der ja auch wieder voll da. Weil von der Qualität ist Matthijs de Ligt ja über jeden Zweifel erhaben. Dass es immer so diese Gerüchte gibt, dass Thomas Tuchel nicht der größte Matthijs de Ligt-Fan ist, weiß ich nicht. Sollte man irgendwie drüber stehen, ist mir dann auch ein bisschen zu viel Gejammere auf hohem Niveau. Ja. Also Carlo Ancelotti nimmt immer die Spieler, die er kriegt und gewinnt auch die Champions League. Deswegen weiß ich immer nicht, ob das so die Lösung ist. Aber ich möchte noch kurz über Alfonso Davis sprechen.
Ja, der verletzt sich.
Ich habe aber noch was ganz anderes. Ich muss es kurz aufrufen. So, Bayern München, Noten und Einzelkritik von Spox. Im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. So, da haben wir Manuel Neuer. Jetzt lädt die Seite. Und ich möchte dir die Einzelkritik von Spox für Alfonso Davis vorlesen. Aufgrund seiner anhaltenden Formkrise nahm Tuchel ihn gegen Union Berlin aus der Startelf, gegen den FC Augsburg wieder von Beginn an dabei und etwas verbessert. Nun erneut fahrig, offensiv zwar bemüht, aber zu ungenau, defensiv fehlerhaft. Immer wieder boten sich Gladbach auf seiner linken Seite zu viel Raum, wurde angeschlagen, ausgewechselt, Note 4. Und ich hab das...
Du sagst so, viel zu gut?
Nee, viel zu schlecht und ich verstehe langsam nicht, was ist diese Agenda von den Medien gegen Alfonso Davis? Also, ja, der hat schon besser gespielt für Bayern. Fair enough, den Punkt gebe ich auch jedem. Aber der hat wirklich ein grundsolides, gutes Spiel gemacht. Der hatte zwei, drei wichtige Defensivaktionen, der hat offensiv immer Betrieb gemacht. Und ich sag dir ganz ehrlich, in meinen Augen ist die Bewertung eine Frechheit. Das lässt sich mit nichts aus dem Spielfilm rechtfertigen. Und ich verstehe nicht, was das ist.
Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil wir Konferenz geguckt haben. Aber... Ja, vielleicht mögen sie ihn einfach nicht.
Aber das kann doch aber nicht sein. Also das ist irgendwie, das ist mir denn zu uns sagen, ja, Kickernoten sind noch nicht da, die kommen immer erst montags, ne?
Ja, die kommen morgen, ja.
Ich bin wirklich gespannt, was der Kicker ihnen gibt, weil ist mir jetzt zum wiederholten Male aufgefallen und ich habe Alfonso Davis hier ja auch schon mal kritisiert, dass da grundsätzlich mehr gibt und dass der Mann eigentlich Flügelstürmer mal war und nur zum Linksverteidiger umgeschult wurde. Darf man auch immer nicht vergessen und sollte bei einer Mannschaft wie Bayern München kompensierbar sein.
Ja, absolut.
Also musste ich mich kurz einfach mal persönlich drüber
aufregen.
Kurz sammeln und kurz persönlich drüber aufregen.
Okay. Wollen wir zum nächsten Spiel rübergehen?
200 Punkte habe ich noch.
Eieiei. Noch mehr.
ja, Bayern gewinnt beide Spiele gegen Gladbach, hatten wir schon. Und für Thomas Müller ist das der 500. Pflichtspielsieg seiner Karriere.
Das sind ein paar.
Das ist schon ordentlich. Also wenn du als Fußballprofi 500 Spiele machst, hast du schon eine gute Karriere.
Aber wenn du noch 500 Sieger, gewinnst?
Ja, dann noch besser. Und nächste Woche Bayern gegen Leverkusen mit Matthijs de Ligt und Leroy Sané. Keiner bekommt eine gelbe Karte, keiner ist gesperrt.
Ah, das ist ja herrlich.
Ja, beide vier. Frage ich mich auch, wollte Matthijs de Ligt vier gelbe Karten? Ja, der hat doch gefühlt das 5 Spiele gemacht.
Ja, da hat er aber vier gesammelt. Also ja. Da ist er auch fleißig.
Ja, manchmal etwas rabiat. Also wenn Matthijs de Ligt etwas kritisieren will, manchmal zieht er etwas zu sehr durch.
Ja.
In alle Richtungen. Damit können wir meinetwegen weitergehen. Bei mir wäre es Freiburg gegen Stuttgart.
Ja, können wir machen.
Dann?
Da kommt auch schon eigentlich directly der Case für Spieler des Spieltags her.
Ja, bei mir auch so ein bisschen.
Weil er bereitet zwei Tore vor und macht eins selbst.
Der Mann ist eine Maschine. Ich hab's mir auch rausgeschrieben. Es ist sein 13. Tor im 17. Pflichtspiel und er steht jetzt bei 18 Scorern. 13 Tore, 5 Vorlagen. Das laut FPref. Ich meine, da ist ein rausgeholter Elfmeter dabei. Also bei Transfermarkt wird er wahrscheinlich noch ein oder zwei Scorer mehr haben. Weil bei FPref zehn Elfmeter nicht mit rein. Wir reden natürlich von Dennis Undav.
Ja. Ich habe da mal eine kleine Frage.
Oh, haben wir die gleiche?
Nee, ich habe eine andere, also nicht die Frage, die du im Kopf hast. Ist der vielleicht ein bisschen moppelig?
Das habe ich überhaupt nicht auf mich. Das war nicht überhaupt nicht
das
meine
ist
Frage.
Mir jetzt gestern nämlich aufgefallen, dass er für einen Profispieler, sag ich mal, so ein sehr rundes Gesicht hat.
Weiß ich nicht. Ich glaube, bei den Leistungen ist es vielleicht ungewöhnlich im modernen Fußball.
Ist es egal, aber ich finde, so super absolut in Shape wie Leon Goretzka ist er nicht. Und da ist er schon ein bisschen weit von entfernt.
Es kann sein, die Form ist aber auch besser als die von Leon Goretzka.
Ja, das ist entscheidend.
Schwer zu vergleichen. Aber generell ist Dennis Undav ja im absolut positiv gemeintesten Wortsinne einfach ein absolutes Kompaktgerät. Weil der ist ja auch irgendwie nur 1,76, 1,78 und dafür relativ breit. Also der ist ja, also der ist ja ein Wühler und ein Arbeiter.
Ja.
Neben aller Klasse.
Ja.
Vielleicht könnte es natürlich auch sein, klingt jetzt ein bisschen hart, aber Dennis Undav kommt ja nicht aus dem Profifußball. Also der spielt ja erst seit 3 Jahren oder 4 Jahren Profifußball mit 27. So, ja, also auf dem Niveau, auf dem er jetzt spielt. Weil vorher hat er ja Regionalliga und Dritte Liga gespielt.
Ja.
Ja, muss man ja auch sagen.
Vielleicht ist er auch einfach zu viele Döner.
Kann auch sein. Ey, ganz ehrlich, meinetwegen. Ich habe es ja letzte Woche schon gefordert, Fülle und Undav für Deutschland als Doppelsturm. Wollen wir ins Spiel reingehen?
Ja,
einmal ganz kurz. Dann lass uns kurz den Spielfilm machen und dann habe ich nämlich noch meine Frage zu dem Spiel.
Na, dann hau mal raus.
Erstmal Spiel, dann Frage. Fun Fact: Freiburg hat seit 7 Heimspielen nicht mehr verloren. Stuttgart hat die letzten 3 Auswärtsspiele verloren. Zagadou ist verletzt, dafür ist Stergiou mit dabei. FIFA-Karrieremodus-Spieler werden ihn kennen, galt da lange als großes Talent und Karasor kommt für Leveling, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bei Freiburg wird ganz viel rotiert. Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht alles rausgeschrieben, weil die, glaube ich, auf 5 Positionen ändern. Was mir dann aber wieder eingefallen ist, nachdem es nach 7 Minuten 2-0 für Stuttgart stand, da war doch was im Hinspiel. Und das heißt, Stuttgart hat nämlich 5-0 gewonnen zu Hause gegen Freiburg.
Ja, stimmt.
Stimmt, das waren die 5er-Packwochen.
Ja,
bei Stuttgart.
Stimmt, da haben sie erst 5 kassiert und dann 5 geschossen.
Und sie haben am ersten Spiel da 5 gemacht. Sie haben 5 gegen Bochum gemacht, 5 gegen Leipzig kassiert, 5 gegen Freiburg gemacht.
Ja, und da hat der Girassier, glaube ich, 4 Tore gemacht, oder?
3 mindestens. Also irgendwo kommen die 17 Tore ja her, die er schon gemacht hat.
Ja.
Und dann das 1-0 von Dennis Undav, über den wir gerade schon gesprochen haben. Ein starker öffnender Pass von Waldemar Anton. Und jetzt meine Frage, Waldemar Anton, einer für Deutschland?
Nee, weiß ich nicht. Vielleicht darf er mit. Na.
Weiß ich auch nicht. Das Problem ist...
Hat er nicht schon ein Engen-Nationalspiel gemacht
für irgendwas? Nein, hat er nicht.
Für Kasachstan?
Nee, Kasachstan.
Usbekistan.
Wie Kasachstan oder nicht?
Er ist in Olmalik, UZB.
Okay, das ist wirklich Usbekistan. Krass, den hatte ich jetzt so als Wolgadeutschen klassifiziert, aber das ist ja irgendwo, für Russland hätte er wenn wahrscheinlich ja. gespielt, aber das hat sich seit 2 Jahren sowieso komplett erledigt. Und ich glaube, also bevor du, glaube ich, für Usbekistan spielst, die jetzt
wartest auch, du noch ein bisschen.
Ja. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Fürich macht dann das 2-0 und dann fliegt dein Lieblingsspieler vom Platz.
Ja.
Der gute Merlin.
Ja, Merlin.
Ja.
Der Arme.
War berechtigt?
Ja, der tritt in der Fall rauf, kommt.
Komm einfach
Trepp zu spät. Zu spät.
Ja, wusste auch selber direkt, ne?
Ja. Da kannst du machen nix. Da kannst du dann sagen, ja, sorry, tut mir leid. Ich geh mal duschen.
Aber was mir dann aufgefallen ist, danach Freiburg verbessert. Also Freiburg hat
zumindest
geschafft, das Spiel zu konsolidieren.
Ja, das ist ja komischerweise oftmals das Witzige, wenn du ein Spieler weniger auf dem Platz hast, dann bist du einfach engagierter und spielst dann halt automatisch besser, weil die andere Mannschaft dann denkt so, oh ja, ich bin einer mehr, easy, passt schon, kriegen wir alles hin. Und die andere Mannschaft denkt, boah, wir sind jetzt einer weniger, wir müssen mehr reinhauen.
Ja, und irgendwie, also man gefühlt ist dann die Bereitschaft, so Räume dicht zu laufen, irgendwie höher.
Ja. Also oft auch ganz im Training, wenn du irgendwie 5 gegen 6, 4 gegen 5 spielst, die Mannschaft, die einer weniger ist, ist jetzt nicht so viel schlechter.
Nee, weil die oft giftiger sind.
Ja.
Das hat man bei, also Freiburg macht es dann gut und kommt in der 45 plus 11, auch einfach eine gute Zeit für einen Ausgleich, durch Kübler zum 2-1 Anschluss. Resultieren da auch wieder Fanproteste.
Ja. Das
Spiel war, glaube ich, 8 Minuten unterbrochen.
Ja. Da wurden aber keine Tennismänner, sondern Goldmünzen da oder so, ja, geworfen.
Ja, diese Schokominzen.
Ja.
Ich verstehe auch immer nicht. Ich würde mir da ja 3 von snacken, ne?
Ja.
Nochmal ein bisschen Energie, bisschen Kohlenhydrate.
Hapa.
Ja, ich wäre dabei. Zweite Halbzeit, da ist der VfB dann wieder besser drin und lässt Ball und Freiburger laufen. Was ich mir dann noch aufgeschrieben habe zum Spiel, Christian Günther kommt noch über einem halben Jahr in der 73. Minute zu seinem Comeback.
Ja.
Der ist wieder da. Sieht dann auch gleich, wie Maxi Mittelstädt das 3-1 macht nach Vorlage von Dennis Undav. Damit haben wir auch den Endstand und es ist Stuttgarts erster Sieg seit 2018 in Freiburg.
Krass.
Ja, ich auch nicht so auf dem Schirm. Aber dazu kommen 2 Zweitligasaisons bei Stuttgart, meine ich.
Ja, okay.
Wo sie abgestiegen waren. Und Freiburg die letzten Jahre ja immer deutlich besser gewesen als Stuttgart. Und jetzt komme ich zu meiner Frage und die ist, Dennis Undav größer Serhou Guirassy?
Ja.
Ich glaube das auch. Ich weiß auch nicht warum.
Der ist ja einfach kompletter.
Ja. Also ich sag mal so, Stürmer. Ist geil, wenn du beide hast.
Ja.
Aber wenn du dich für einen entscheiden müsstest, würde ich, glaube ich, Dennis Undav nehmen.
Ja, ich auch.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab den
der gibt mir einfach mehr.
Ja, ich habe dir auch nicht so eine gute Saison zugetraut.
Nee, ich auch nicht.
Also ich sag so, ne, 17 Spiele, 18 Scorer. Hätte der am Ende der Saison bei irgendwie 30...
5 Toren geschossen, dann wäre schon super.
Ich hätte gesagt, hätte der irgendwie in 30, 32 Spielen 18 Scorer gemacht, hätte ich gesagt, der hätte eine brutale Saison gespielt. Jetzt geht der so Richtung 25 bis 30.
Ja.
Boah. Schon eine Ansage.
Und Moderhut mit Debüt.
Das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Das habe ich auch nicht verstanden. Das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen.
Dass er da hingeht?
Ja. Also Stuttgart braucht Moderhut doch überhaupt nicht. Also nicht für die Startelf. Der ist ja nicht so gut, dass der jetzt Karasor, Stiller oder Milo verdrängt.
Weiß ich nicht. Aber für die Breite ist es doch super.
Für die Breite ist super?
Und ich sehe ihn da auch, ehrlich gesagt, auch nicht, Milo spielt ja eher auf der 10.
Aber der kann ja generell überall spielen.
Ja.
Frag mal Bruno Labbadia, der hat ihn sogar gar nicht spielen lassen.
Ja, ich würde der Hut eher auf der 6 spielen lassen. Und ich sehe ihn schon stärker als Karasor.
Boah, anderer Spielertyp. Karasor ist dann ja doch eher so ein bisschen der Kaputtmacher. Ich könnte mir nur vorstellen, dass so wie die Saison bei Stuttgart läuft, wenn wir jetzt nur dieses Dreiergespann Stiller, Milo, Karasor nehmen, wird einer davon nächste Saison nicht mehr in Stuttgart spielen. Und dann könntest du schon mit Moderhut einen Vorgriff auf die nächste Saison tätigen.
Ja, das denke ich mir auch, dass das da gemacht wurde.
Ja, dann ist der schon da. Dann ist er sich schon ein bisschen eingewöhnt, 6 Monate. Ich glaube, die Ablöse wird dann auch stemmbar sein für den VfB.
Die haben ja ausgeliehen mit Kaufoption. Die Dings ist schon festgeschrieben, glaube ich, irgendwas bei 15 Millionen oder sowas.
Boah, das ist ganz schön viel. Das wäre jetzt nämlich mein Punkt gewesen. Die weiß ich nämlich nicht. 15 Millionen wäre viel. 15 Millionen wäre richtig viel, aber kommt halt auch aus England, ne?
Ja, und wenn du ehrlich bist, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Karasor, Spieler wird, glaube ich, nicht wechseln, eher Karasor, für 2025 irgendwo hingeht, ja, passt.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja. Wollen wir zum nächsten Spiel gehen?
Ist bei mir Mainz gegen Bremen.
Jupp.
Ehrlich gesagt, das wird nicht so viel.
Nee, ein Tor und dann passiert da lange nichts.
Ja, so habe ich es auch. Das Einzige, was mir im Vorfeld des Spiels aufgefallen ist, Mainz stellt auf eine Viererkette um. Jan Sievers, der Trainer von den Mainzern, versucht wieder viel. Amiri aus Leverkusen gekommen, letzte Woche noch Startelf für Leverkusen gespielt.
Und Startelf für Mainz.
Ja, und Gangkamp aus Frankfurt gekommen, stehen beide in der Startelf. Weiser hätte bei Bremen in der Startelf stehen sollen, gibt aber beim Aufwärmen das Signal, diese Woche wird noch nichts. Ja. Und dann macht Marvin Ducksch nach einer Slapstick-Aktion der Mainzer Defensive das 1:0. Und das, da habe ich mir aufgeschrieben, das war es eigentlich auch aus dem Spiel. Arbeitssieg für Bremen.
Ja, und für Bremen top, und sind jetzt Neunter.
Drei Spiele am Stück gewonnen,
ja. Und sind jetzt, na gut, 5 Punkte weg von Europa.
Das ist was, wo wir Bremen mit Ole Werner, glaube ich, nicht hinreden müssen und sollen. Ich finde den Trend aber ganz spannend, weil Bremen ist ja aufgestiegen letztes Jahr, hat eine wirklich gute Hinrunde gespielt, dann eine richtig, richtig schlechte Rückrunde. Keine gute Hinrunde. Also jetzt, hart gesagt, waren die wirklich ein Jahr durchschnittlich nach wie ein Absteiger gespielt und jetzt haben sie die Kurve wieder nach oben gekriegt.
Was? Komisch, aber ist so.
Ja, also irgendwie rational erklärbar ist es nicht, zeigt aber auch, vielleicht manchmal ganz gut am Trainer festzuhalten, weil Diskussionen um Ole Werner gab es ja wirklich nie.
Ja, das stimmt.
Muss man Bremen jetzt verloben, kann aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen in Alternativlosigkeit gelegen haben, weil einfach niemand auf dem Markt war für Bremen, der passt.
Oder vielleicht haben sie auch kein Geld.
Das ist immer noch die zweite Variante.
Ja.
Und Bruno Labbadia, so weit ist es in Bremen noch nicht.
Nee. Wollen wir zum nächsten glanzlosen Spiel kommen?
Ja, und da habe ich wirklich, also meine Notizen drehen sich zu 80% um einen Spieler, weil das Spiel, was war, Bochum gegen Augsburg, und das ist so ein flashiges Konferenzspiel, was wirklich darum kämpft, wenn du das als Einzelspiel guckst, eine 0%-Quote bei Sky zu erreichen.
Ja, definitiv. Also, den Ausgang habe ich noch nicht mal mitbekommen. Oder gesehen, weil ich gedacht habe, oh ja, komm, kannst ja schon mal duschen gehen. und dann komme ich raus aus der Dusche. Jo, 1:1.
Soll ich dir was sagen? Ich habe ja gestern irgendwann eingeschaltet bei Bayern gegen Gladbach, als ich zu Hause war. Und habe dann das im Einzelspiel geguckt. Und ich habe eben erst in der Vorbereitung auf den Podcast gesehen, dass Augsburg noch das zu 1:1 gemacht hat. das war mir nicht so auf dem Schirm. Deswegen möchte ich eigentlich auch ganz kurz nur über Bernardo sprechen, weil der ist bei Bochum nach Gelbsperre zurück und der spielt eine richtig gute Saison und läuft immer noch so ein bisschen unter dem Radar.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss erst mal auf die Aufstellung gucken, wo der spielt.
Innenverteidiger oder Linksverteidiger kann er auch spielen. Der war auch schon mal in der Bundesliga, der kommt nämlich aus dem RB-Kosmos und hat 2 Jahre für RB Leipzig gespielt. War dann 3
gespielt oder auf der Bank gesessen oder im Kader?
Nee, gespielt. Erste Saison, das müsste die Aufstiegssaison von Leipzig gewesen sein. 15, 16 hat er 22 Spiele gemacht. Und das Jahr darauf 18 oder 19. Und ist dann zu Brighton gegangen. Zurück zu RB Salzburg, wo er auch aus der Jugend kommt. Und ist jetzt das zweite Jahr in Bochum. 28 Jahre alt.
Moment, der kommt nicht mal aus der Jugend. Der kommt aus Brasilien.
Ja, okay. Aber der ist irgendwie mit 17, 18 zu RB gegangen.
Ja, das weiß ich, das kann sein.
Ja, also, ja, dass der nicht in Österreich geboren ist, wusste ich auch.
Ja, gut. Ja,
der ist Brasilianer.
Ja. Dann ist das so Leipzig, dann Brighton. Da hat er irgendwann nicht mehr gespielt, dann ist er wieder zu Salzburg. Von Salzburg ist er zu Bochum.
Da habe ich mich auch auseinandergesetzt. Wo ich eigentlich hin will, ist, dass Bernardo bei den Innenverteidigern in den Top 5 liegen in den letzten 365 Tagen, in den Top 1% bei Tackling ist, in den Top 8% bei Interceptions, Top 1% bei Blocks, Top 5% bei gewonnene Kopfballduelle und Top 6 bei progressiven Pässen erhalten. Was ein bisschen daraus resultiert, dass er auch ab und zu mal Linksverteidiger spielt. Aber als LIV in der Dreierkette ist der für höhere Aufgaben bestimmt. Und ich habe mir auch direkt was überlegt.
Wo packst du denn hin? Nach Frankfurt?
Nein, ich packe ja alle mal zu Frankfurt. Das geht ja irgendwann nicht mehr.
Der Kader ist ja voll. Der Kader ist irgendwann voll, ja. Aber wenn nicht Frankfurt, Wolfsburg ja sowieso nicht. Leipzig würde ich jetzt auch nicht machen. Wir spielen in Dreierkette noch. Aber nicht bei Bayern, oder?
Nein, ich will fast so hoch hinaus. Ich will nach Leverkusen.
Leverkusen.
Ja, weil da wird, also ein Innenverteidiger wird auf jeden Fall gehen bei Leverkusen. Dann würde ich mal über Bernardo nachdenken. Sag ich dir, wie es ist. Weil der wird, glaube ich, für einen guten, moderaten Preis bekommst du einen erfahrenen Spieler.
4-5 Mio, zack.
Ja, der statistisch absolut abliefert und sich eigentlich vor keinem Innenverteidiger gerade in der Bundesliga verstecken braucht.
Ja. Deswegen spielt Passlack nicht so häufig. Aber Passlack spielt ja auch Rechtsverteidiger.
Ja, aber der kann ja überall spielen.
Ja. War schon wieder nicht gespielt.
Nee, ich glaube, das, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich und realistisch sind, ne?
Ja, nicht mal im Kader. Vielleicht ist er gerade verletzt.
Ja, das wird die einzige Erklärung sein.
Schnupfen.
Weißt du, was dem guttun würde?
Na?
Ein Jahr auf der Alm.
Ja, klar! Wir sind wieder nicht gleich drauf gekommen.
Ja, das wäre doch eigentlich ideal. Denn ist Bielefeld.
Da kann er alles lernen.
Kann er alles lernen. Da kann er auch noch was beibringen.
Ja.
Denn ist Bielefeld mindestens wieder in der zweiten Liga.
Ja, wenn, aber sofort.
Wenn die DFL
mit dem Transfer.
Ja, wenn die DFL nicht sagt, okay, weil ihr viel Spaß gehabt, dürft ihr die zweite Liga überspringen. Ihr dürft von der dritten direkt in die erste.
Ja.
Oh, und dann läuft's wieder. Bei Felix Passlack und bei Arminia Bielefeld.
Ja. Haben wir noch was zum Spiel?
Das Einzige, was ich noch hab, ist der Spielfilm an sich. Bochum geht in Führung. Das war auch mit das Beste an dem Spiel. Akrobatisches Tor von Brzezinski. Nach 60 Minuten kommt Pep Biel, der neue Spielmacher der Augsburger, ins Spiel. Der ist von Olympiakos Piräus ausgeliehen, der ist Spanier. Und ja, dass der noch spielt, wusste ich nicht. Dass der 27 ist, wusste ich auch nicht. Jetzt ist er in der Bundesliga. Mal gucken.
Ich kann den gar nicht.
Das ist auch so ein... Der hat vorher 3 oder 4 Jahre bei Kopenhagen gespielt. Wo der genau herkommt, weiß ich nicht, aber der hat mit Kopenhagen bei Champions League gespielt. Da erinnere ich mich noch an Pep Biel.
Aha.
Erstmal, weil der Name witzig ist und zweitens, weil sein Name halt Pep ist.
Pep. Ja. Der groß geworden ist ja, glaube ich, bei Real Saragossa.
Boah. Mich ärgert ja immer noch, dass
oder Brian... Rayo Vallecano oder das erste Leben Mallorca. Das war auch.
Ja, der war ein bisschen viel. Findest du es eigentlich auch schade, dass Brian Saragossa aus Granada kommt und nicht aus Saragossa?
Ja, das verwirrt mich total.
Ja, das ist richtig nervig. zum Spiel, warte, ganz kurz. Bochum macht das 2-0 nicht. Und dann macht die Virovic in 92 Minuten den Ausgleich.
Ja. Ja. Durch Handelfmeter.
Ja, war das einer?
Ich hab's ja nicht gesehen, ich war in der Dusche.
Ach ja, stimmt, da war was. Boah, schwierig. Das war so ein Handelfmeter mit VAR, wo die Regel
sagt. Gibt's nur mit VAR.
Den gibt's nur mit VAR, wo die Regel sagt, ja, pfeif den mal. Aber alle werden es scheiße finden. Lass uns weitergehen. Nächstes Spiel ist bei mir Darmstadt gegen Leverkusen.
Ja, ab ans Böllenfallentor.
Ja, das hat sich auch... Weißt du, Sebastian Polter? Ja, ne?
Ja.
Der hat sich das nämlich auch gedacht. Und warum spielt der jetzt in Darmstadt? Ich hab den da auf der Bank sitzen und dachte, wo kommt der denn her?
Vielleicht will er nicht in die dritte Liga.
Da war ich schockiert, als ich die Aufstellung von Darmstadt auch jetzt nochmal in der Vorbereitung mir angeguckt habe. Weil dann habe ich geguckt, irgendwas war doch mit Polter. Und ja.
Der hat da mal gespielt, ne?
Nee. Aber Sebastian Polter hat sonst so ziemlich überall woanders gespielt. Weil Sebastian Polter ist der zweite Spieler der Bundesliga-Geschichte nach Michael Spieß, der für 7 verschiedene Vereine aufläuft.
In der Bundesliga?
In der Bundesliga. Und jetzt Quiz-Time.
Okay, ich hab mir die Station ein bisschen angeguckt.
Ach scheiße, du hast alles schon auf, ne?
Nicht alles. Ich kann dir jetzt schon sagen... Schalke, Bochum,
ja.
Darmstadt, Union.
Ja.
Ja, jetzt wird's eng.
Ja, drei fehlen noch.
Ja, ja. Fortuna Sittard, das ist ja natürlich nicht.
Nee, der war aber auch.
Ja.
Der war auch in England.
Ja. Wo war der denn noch?
Erstmal, hattest du schon, wo aus der Jugend kommt?
Nee, ich dachte Schalke, aber hat er auch mal eine Zeit bei Wolfsburg?
Ja, der kommt dann nämlich aus der Jugend.
Aha, okay.
Zwei fehlen noch.
Hoffenheim ist es auch nicht.
Nee, ein Erstligist und ein jetziger Zweitligist. Beide eint die roten Trikots.
Ein jetziger Erstligist?
Ja. Und ein jetziger Zweitligist.
Muss ich kurz auf die Tabelle gucken. Frankfurt?
Nee.
Köln?
Nee.
Mainz?
Ja.
Stimmt, ja.
Ja, Mainz war auch.
Und zweite Liga, rote Trikots? Auch noch Düsseldorf, ja, stimmt.
Nee.
Da war aber auch, oder?
Nee, da war... Also, weiß ich nicht, ob er in der zweiten Liga war. Das kann ich dir nicht sagen. Der war viel.
Nürnberg?
Ja, genau. Nürnberg war auch noch.
Boah.
Wolfsburg, Nürnberg, Mainz, Union Berlin, Bochum, Schalke und jetzt Darmstadt. Ich habe ehrlicherweise nicht nachgeguckt, welche 7 Bundesliga-Vereine Michael Spieß gespielt hat. Das wollte ich jetzt aufgrund der Zeit einfach mal weglassen.
Ja. Der Sittert, der war Queen's Park Rangers.
Ja, ja, ja.
Krass.
Ja, ja, der
war... Eintracht Braunschweig war auch mal ein Jahr.
Oh Gott.
Werder Bremen auch. Weil der aus Wilhelmshaven kommt.
Ach du Scheiße. Das wurde aber noch in der Jugend, ne?
Und ja, angefangen hat er beim Heidmühler FC.
Alter, wie alt ist der? 32? Und hat 17 Vereine oder was?
Der 32, ja.
Der wird jedes Jahr woanders gespielt.
Ach du Wahnsinn. Scheiße.
Ja. Wollen wir ein Spiel rein?
Ja, ja. Das gab's ja auch noch.
Ja, Radetzky steht wieder im Tor. Es starten Nathan Teller, Jonathan Tah und Hulušek. Da dachte ich mir, krass, den hat Leverkusen ja auch noch.
Ja, ja, klar. Hulušek.
Ja. Unsere PSV Eindhoven-Legende.
Ja.
Ja. Und Borja Iglesias. Schick auf der Bank. Und da habe ich mich gefragt, Patrick Schick und Xabi Alonso, ist das wirklich was?
Da habe ich mich gefragt, wieso?
Ja, ich mich auch. Und da habe ich mir gedacht, Borja Iglesias war ja der absolute Wunschspieler von Xabi Alonso. Den wollte der noch haben, um ja, da die Stürmerposition zu verbreitern.
Ja, eigentlich habe ich gedacht so, die will ihn doch nur haben, damit die mal ein bisschen Spanisch sprechen können.
Ja, und irgendwie zum Backup für Schick, aber nee, jetzt spielt er. Und dann Fun Fact, Borja Iglesias hat in den letzten 3 Saisons für Betis Sevilla immer mindestens 2-stellig getroffen. Also
nicht schlecht.
Auch kein ganz Blinder, aber diese Saison nur noch Ergänzungsspieler. Kein Ligator für Betis. Deswegen hat mich der Wechsel ein bisschen überrascht und jetzt auch das Schick nicht spielen. Generell finde ich, Leverkusen seit Rückrundenstart verhältnismäßig viel am Rotieren, was sie, glaube ich, nicht müssten. Ich kann verstehen, dass das jetzt ein Vorgriff auf das Stuttgart-Spiel war. Es klappt aber so wie das Spiel für mich lief und so wie ich das gesehen habe, beginnt die Saison auch in Leverkusen langsam Kraft zu kosten.
Ja, und es startet ja auch Teller für Frimpong.
Genau, hat ja, das war sein Startelfdebüt für Nathan Teller vor der Saison für über 20 Millionen gekommen aus England.
Über 20 Millionen?
Mhm, der war sehr teuer, weil er aus England kam. Ich glaube von Birmingham. Irgendjemand. Auf jeden Fall von jemandem, der in der zweiten Liga letztes Jahr stark war. Oder von Burnley.
Southampton.
Southampton?
Ja, Burnley. Burnley. Er hat auch bei Burnley gespielt. Das ist halt zu Southampton und dann wurde er gekauft.
Mein doch. Ja, ich wusste doch, dass er so ein Cherries-Trikot anhatte. Also, ich muss sagen, Sherry-Farben, nicht Sherries, weil die Sherry sind Baumlip. So.
So.
So, das muss man hier klarstellen.
Kommen wir zurück zum Spiel. Und Teller, Doppelpack, ne?
Ja, drittes Saisontor. Bei Leverkusen generell geduldig. Darmstadt steht gut. Aber Nathan Teller, 33. Minute mit dem 1:0. Borja Iglesias sticht dann auch, 41. Minute, steht aber leider im Abseits. Zweite Halbzeit, Nathan Teller mit seinem zweiten Tor. Und das war ein wirklich schönes Tor. Für mich mit das Beste des Spieltags. Und da hat man gesehen, das war Prime Leverkusen. Das hat man in dem Spiel nicht so oft gesehen. Aber das war sehr, sehr stark. Schwer
getan, ne?
Ja, 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 fand ich auch. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe in der Recherche noch nicht dran gedacht, dass sie Dienstag gegen Stuttgart spielen. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, warum Xabi so ein bisschen durchrotiert hat und warum so 1-2 Leute spielen, die ich nicht so gesehen hatte. Aber klar, wenn du gegen Darmstadt spielst, willst du halt einfach nur gewinnen. Gegen Stuttgart ist wichtiger. Weil ich ja immer noch die Theorie habe, kommen wir gleich noch zu, wenn Leverkusen gegen Stuttgart gewinnt, gewinnen sie den Pokal.
Hatte der 5. Gelbe, oder?
Nee, letzte Woche meine ich. Nee, der ist noch verletzt. Der ist noch verletzt. Aber Chaka hat gespielt und der hat auch 4 gelbe Karten. und hat es nicht geschafft, die 5 zu holen. Und dann habe ich mich gefragt, warum hat der nur 4 gelbe Karten? Das ist Granit Xhaka.
Das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass der irgendwie seine Galligkeit, seine Giftigkeit abgelegt hat. Und vor der Saison haben wir gesagt, der holt
17.
Ja.
Also da habe ich noch die Theorie aufgestellt als Hot Take, dass er den gelbe Kartenrekord von Hikrejula bricht.
Ja.
Aber Granit Xhaka ist ja auch nur noch am Ballen.
Ja, der wurde gezähmt. Der wurde durch Mikel Arteta gezähmt.
Ich weiß auch nicht. Ich bin immer noch ein bisschen überrascht, dass Arsenal ihn verkauft hat. Aber gut, die hatten größere Pläne. Das muss man ja auch sagen. Ich glaube, sonst wäre der auch nicht so verfügbar gewesen. Ich glaube, wir haben schon oft genug gesagt, dass für eine starke Saison der bei Leverkusen spielt. Aber dass der jetzt 4 gelbe Karten hat, da war ich fast ein bisschen enttäuscht.
Ja, yeah, das ist eine Enttäuschung.
Ja. Muss ich auch sagen. Nächste Woche geht es für Leverkusen gegen Bayern München. Gegen wen Darmstadt spielt,
oh, das ist so gesagt, kacke, nicht ne? geguckt. Ich kann das Spiel nicht sehen.
Das stimmt, du bist im Karneval, ne?
Ja, ich hau nur The Gold rein, ey.
The Gold. Ja, dann lass uns doch direkt über Köln sprechen.
Ja.
Bessere Überleitung gibt's nicht. Stimmt. Die mache ich jetzt nicht kaputt.
Nee. Ja, müssen wir
uns
ja
auch. Top-Spiel.
Das nächste Spiel. Ja. Wildes Spiel, aber Glückwunsch an die Kölner.
Ja, Glückwunsch an die Kölner. Und was hab ich mich geärgert? Ich hab den Spielberichtbogen gesehen und mir gesagt, ach, scheiße.
Wieso scheiße?
Donny van der Beek auf der Bank.
Ja, stimmt. Er startet jetzt. Hat mir jetzt schon 3 Spiele gespielt, hat gestartet, aber jetzt nicht mehr.
Ja, und sitzt 90 Minuten auf der Bank.
Ja, gut. Die hatten während des Spiels so 1-2 Probleme. Die Frankfurter.
Frankfurter hat generell Probleme. Ich weiß auch nicht, warum Dino Topmöller das 3. Spiel in Folge das System ändert. Vom gewohnten, ich nenne das mal 3-4-2-1 zu einem 4-4-2 und jetzt zu einem, also bei Kicker sieht es aus ein bisschen wie Tetris. Ja, es soll wohl inhaltlich ein 4-3-2-1 gewesen sein. Was ein bisschen darin begründet ist, dass das Pacho mit einer gelben Karte fehlt. Aber weiß ich nicht.
Deswegen spielt auch Smallgit.
Boah, ich sag dir ehrlich, ich wusste nicht, wer das ist. Ich hab erstmal nachgeguckt. 9 Spiele, einmal Startelf. Dachte ich, Gott sei Dank. Da hab ich gesehen, schon 2 Jahre da.
Ja. Hat sich ja auch vor dem 2-0 einen kleinen Bock geleistet.
Ja, einen kleinen großen.
Aber kommen wir erstmal zum 1-0. Alidou
ja generell im Fokus, weil der wird vorher 2-mal von einem Kunku gefoult. Dazu kriegt ein Kunku erstmal gelb-rot.
Ja, genau.
Und aus dem Freistoß von der 2. gelben Karte.
Dann sind hier das 1-0.
Ja, auch von Alidou. Und dann Funfact, Alidou ist von Frankfurt nach Köln ausgeliehen.
Ja, hat aber auch nicht gejubelt. Ganz brav, hat er die Hände gehoben.
Hat er gut gemacht. Ja. Hat er gut gemacht.
Kommt und aus der Jugend vom HSV. Ja. Und trifft das 2. Spiel in Folge.
Stimmt, der letzte Woche auch schon Kopfballtor gemacht.
Ja.
Das hatten wir noch bei Justin Deal erst verortet, ja. Aber das war Alidou.
Ja.
Stimmt. Und dann kommt der Smolic-Fehler. Erstmal wird noch Neuzugang Ekitike eingewechselt von PSG. Der hat es endlich, nachdem Krösche, glaube ich, gefühlt ein Jahr um den Jungen gekämpft hat, hat es jetzt nach Frankfurt geschafft. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ich auch.
Weil PSG hat vor 32 Millionen für den hingelegt.
Ist für ein Star dran, Reims gekommen da, oder?
Ich glaube auch, habe ich jetzt, ja, ein Star drin, glaube ich sogar. Aus der berühmten französischen Jugendarbeit. Es ist aber eher die Sache, dass das Gefühl von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.
Nee, Start Reims.
Reims?
Reims. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, aber ja.
Ich glaube, in allen Chancen werden wir es nicht richtig aussprechen.
Nee.
Dass der nicht viel spielen wird, war irgendwie klar. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt sehr, 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 sehr gespannt. Der ist jetzt 21 auf den in Frankfurt. Kein guter Start, weil er kommt rein. Und dann kommen wir zu deinem Smolcic.
Ja, Fehler.
Ja, und dann macht Thielmann das 2-0 und dadurch gewinnt Köln. Köln spielt wieder mit 5 Leuten unter 22 und Köln spielt das erste Mal, das habe ich mir extra aufgeschrieben, die haben ja unter Timo Schulz bis jetzt 3 gute erste Halbzeiten gespielt und jetzt spielen sie ein gutes ganzes Spiel und gewinnen direkt.
Ja gut, aber muss man auch zu sagen, ein bisschen begünstigt dadurch, dass sie ein Mann nachher 2 Mann mehr waren und ja. Spätestens.
Also, mal ganz ehrlich, ist die Frankfurt selber geschlagen.
Ja. So nach der 2. gelb-roten Karte. Da holt's nichts mehr. Nix 2-0 zurück, hast 2 Leute weniger.
Auf die letzten 10 Minuten ging ja nicht mehr viel. Es ist Kölns erster Sieg seit dem 2. Dezember. Seit dem 1. Entschuldigung. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es Kölns 2. Saisonsieg gewesen. Bin ich mir aber gerade nicht sicher.
Warte mal, wo ist die Tabelle da? Ja, ich guck die Tabelle an. Dritter. Dritter.
Dritter. Hab ich ihn dann weggenommen. Aber ich wusste, es sind nicht viele.
Nee, drei Siege, sechs Unentschieden. Und die klettern ein bisschen jetzt.
16 dann, ne?
Ja, ja. Und vergrößern den Abstand wahrscheinlich auf 4 Punkte. Mainz spielt noch.
Nee,
noch. Nee, noch
also Mainz hat noch nachgespielt.
Dienstag, Mittwoch gegen Union.
Ja, stimmt.
So?
Ja.
Ist gut für die Kölner. Sehr, sehr gut. Und, also, die haben ja einen Aufwind. Die haben immer ein paar Halbzeiten gut gespielt. Jetzt begünstigt durch die 2 gelb-roten Karten gewinnen sie. Haben so auch im Spiel, ja, war okay. Ne? War jetzt kein Augenschmaus, aber war okay. Und gewinnen, das ist gut. Sind ein Aufwind. Und jetzt nächsten Spieltag spielen sie, kann ich dir gleich sagen, gegen Hoffenheim. Ja, gut.
Weiß ich aber nicht. Also, Hoffenheim ist auch immer was drin. Sag ich dir, wie es ist.
Ja. Außer für Wolfsburg. Aktuell gerade. Wir nehmen Sonntag Nachmittag auf. Mit Start der Aufnahme hat Maxi Bayer das 1-0 geschossen.
Guter Mann.
Ja, absolut Topmann.
Aber ich sag dir auch ehrlich, du sagst es, wir nehmen auf, deswegen haben wir Wolfsburg und Hoffenheim und Leipzig und Union nicht im Programm. Heißt für mich im Umkehrschluss aber, ich kann heute nicht über Nico Kovac reden.
Ja, kannst 52. Spielminute.
Hoffenheim führt 1-0.
Ja, Kevin Behrens startet. Verstehe bitte einer diesen Transfer.
Keiner versteht den.
Ey, es ist so, du brauchst einen neuen, willst einen neuen Stürmer holen und holst einen Stürmer, der seit,
wie viel 22, Spieltag? 22, weil sein Wechselspiele nicht getroffen hat.
Ja, genau. So, verstehe ich nicht.
Nein, und dann auch, also.
Der tut alles dafür, dass er seinen Job verliert.
Hundertprozentig. Also du hättest ihn meiner Meinung nach nicht mal gebraucht.
Vielleicht gefällt ihm die Stadt halt auch nicht.
Das kann ich wiederum verstehen.
Nachvollziehbar?
Also weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, also der Transfer gibt aus Wolfsburg sich gar keinen Sinn. An Kevin Behrens Stelle wäre ich mit dem Fahrrad, Betonung liegt auf mit dem Fahrrad, von Berlin nach Wolfsburg gefahren für den Wechsel. Wäre mit 32 und der hat ja sonst nur unterklassig gespielt und Union war ja schon nach Sandhausen die... Also der große Wechsel. Und jetzt kriegt er mit 32 mal Wolfsburg geschenkt und irgendwie wahrscheinlich nochmal doppeltes Gehalt.
Ja, bestimmt ein paar Millionchen, ein paar Taler mehr. Ist für jeden top.
Also bessere Wechsel gibt's ja gar nicht zum Ende raus auf der Karriere.
Nee.
Das wird eins der größten Missverständnisse seit Max Kruse in Wolfsburg.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
Absoluter Schmarrn wird das.
Ja, herrlich.
Und ich sag jetzt nochmal, wenn Wolfsburg heute verliert, fliegt Kovac raus.
Ja, definitiv. Ja, definitiv bin ich bei dir.
Dann lass noch kurz einen Tipp abgeben. Ich hau die Folge direkt nach der Aufnahme raus. Leipzig gegen Union, wie geht das aus?
Leipzig gewinnt 3-1.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Wahrscheinlich, ja, geh ich mit, nehme ich 3-1. Damit wären wir mit der Bundesliga so weit durch.
Ja, müssen wir jetzt... wir müssen noch wählen. Also,
tippen.
Nee.
Wählen.
Ach, tippen, wählen beides. Also, ich würde schon mal Dennis Undorf nehmen als Spieler des Spieltags.
Ja, ich muss zugeben, stand über mein Haupt, ich muss den von letzter Woche noch posten, das muss ich gleich nochmal schnell machen. Also kriegt Dennis Undorf quasi einen Doppelpost.
Also ich glaube nicht, dass da bei Leipzig und Union noch viel passiert, dass irgendwie Kevin Volland 3 Tore schießt.
Nee.
Oder von Leipzig jemand.
Kann ich mir auch nicht verstehen.
Wollen wir noch über international kurz sprechen? War da irgendwas los? Ja, ist los. Manchester führt 3-0 gegen West Ham und die Wolves führen 4-2 gegen Chelsea.
Ganz normaler Spieltag. Luton Town gegen Newcastle 4-4.
Auch brutal.
Matthias
Cunha, 3 Tore.
Guter Mann.
Guter Mann.
Warum der im Wolverhampton spielt auch nur wegen Geld?
Garnacho, 2 Tore.
Ich mag den ja, ne? Viele finden den richtig scheiße. Ich finde, das ist der geilste Spieler beim Menu.
Ja,
muss ich sagen.
Den Namen kann man auch geil aussprechen.
Ja, der ist mit Vornamen Alejandro.
Alejandro Garnacho. Ja. Da kommen da spanische Vibes hier raus. Ne?
Ja.
Es war Argentinier, aber egal.
Da kommt aus der Jugend von Atletico Madrid.
Guck.
So, also Spanisch geht auch.
Ja.
Und der ist auch irgendwie 19 und hat der 2 Kinder oder so? So völlig random. Eins hat er auf jeden Fall, ich glaube sogar schon 2. Ja, irgendwas ist da mit Garnacho.
Fleißig. Ja,
sehr, 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 sehr fleißig. Ansonsten habe ich international nicht so viel. da würde ich nur Programmhinweise geben.
Doch, es will auch 5-0 gewonnen.
Hab ich gesagt. Gegen Sheffield.
Ja, das da habe ich Auswärts. Das ja. gehört.
Ja.
Und da hat der,
Moussa Diaby?
Nee, Bailey getroffen.
Stimmt. Oh Gott, Leon Bailey spielt da ja auch.
Und, ah, hier, Athletic Bilbao, 4-0 gewonnen. Sind jetzt, Fünfter.
Läuft bei Bilbao.
Ja, und, wenn Real Madrid gewinnt, 2 Punkte ran an Atletico.
Ey, Champions League in Bilbao.
Oh, wär super. Boah, wenn die Champions League spielen, ich muss dahin.
Ey, Bilbao hat so ein gestört geiles Stadion, ne?
Ja, San Mamés.
Das ist so krass.
Das ist richtig gut. Und die Stadt soll auch schön sein.
Boah, aber dieses Stadion, ne? Wenn man bedenkt, dass die so ein Stadion haben und nur mit lokalen Spielern spielen. Boah.
Leonie muss die Daumen drücken. Also, sie kann ja die Tabelle verfolgen, wenn das passiert. Dann fliegen wir nach Bilbao.
Sehr gut. Oh, ja.
Barca gewonnen, Vitor Roque wieder getroffen und runtergeflogen.
Boah, das habe ich gesehen. Ein absoluter Skandal.
Ja,
also, das war wirklich die unnötigste Gelbrote, gar nicht gesehen. Beides nicht. Über die erste, fand ich schon schwierig. Und die zweite,
ciao, niemals.
Niemals.
Lewandowski mal wieder getroffen.
Ja, auch irgendwie das erste Mal seit 8 Spielen. Also ich habe nicht nachgeguckt, aber es ist sehr lange.
Und Gündogan wieder mit einem bockstarken Spiel.
Gündogan auch der beste Barcelona-Spieler diese Saison.
Ja, vor Frenkie de Jong.
Ja, ist knapp, aber gehe ich mit.
Ja. Und heute Abend haben wir, wie schon erwähnt, Real Madrid gegen Atletico.
Mhm.
So, dann gucken wir noch, was haben wir noch in Italien?
Das Derby d'Italia.
Ei.
Inter gegen Juve. Also ich werde heute richtig schön. Und dann haben wir noch Topspiel. Arsenal gegen Liverpool, 17:30 in der Premier League. Also nach dieser Aufnahme setze ich mich an mein Schneidetool. Mach mir schön Arsenal gegen Liverpool an. Und heute Abend gucke ich schön Derby d'Italia.
Ja, herrlich. Kvaratskhelia hat getroffen beim 2-1 gegen Hellas Verona.
Bester Mann.
Und unser neuer Lieblingsspieler bei FC Empoli, wie heißt er nochmal?
Zuchowski?
Ja. Der ist, die Schwalbe flog nur einen Sommer.
Ah, weiß ich nicht. Der hat gerade bei EAFC eine ziemlich geile Evo-Karte.
Hast du mir geschickt, ja.
Nee, das war die Inform, die er für seine Hattrick gekriegt hat. Und du kannst dir jetzt eine Evo-Karte bauen. Die kannst du dir ja spielen.
Okay.
Ich bin kurz davor.
Ja. Ja, Spieler international würde ich bisher mich festlegen auf Mateusz Dacunha.
Ja,
falls es nicht mehr irgendwas passiert hier.
Schauen wir mal, wenn es eine Änderung gibt, teilen wir es noch mit, weil es gibt ja 3 Spiele mit Potenzial.
Sie mit sehr viel Potenzial.
Dass es da noch jemanden geben könnte. Im Zweifel ist die Antwort immer Jude Bellingham. Auch jetzt noch. Aber Cunha liegt aktuell vorne.
Ja.
Wollen wir zum Abschluss einmal noch ganz kurz die DFB-Pokalspiele von Dienstag und Mittwoch tippen?
Ja.
Leverkusen gegen Stuttgart.
Leverkusen 2-0.
Sag ich auch. Saarbrücken gegen Gladbach.
1-0 Saarbrücken.
Sag ich auch.
Hey!
Ja, ist schwierig, aber ich glaube auch Saarbrücken gewinnt. Ich brauche das für die Storyline.
Ja. Das war schon, ne?
Das war schon knackige Stunde.
Ja, nee, aber auch mit den Tippen, weil ich dachte erst noch, da kommt was, aber da kommt ja nächstes Jahr danach Halbfinale.
Ja, genau.
Ja.
Das waren jetzt die 2 Spiele. Kurz und knackig. Und wir haben heute ein bisschen weniger, weil uns 2 Bundesligaspiele fehlen und die ganzen guten internationalen Spiele erst heute Abend sind.
Ja. Eben.
Und weil wir heute ein bisschen eher aufnehmen mussten.
Genau. In dem Sinne.
Auf Instagram folgen.
Hören auch den Podcast.
Podcast teilen wäre auch
Bewerten,
ganz geil.
Liken, Glocke. Ihr kennt das Spiel.
Ja, alles machen. Und damit viel Spaß, reingehauen, schöne Woche.
Ciao, ciao.